Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Anklageerhebung gegen Ex-VW-Chef Winterkorn in den USA ist dort nun auch Haftbefehl erlassen worden. Das Justizministerium in Washington erklärte, aus Sicht der US-Behörden sei Winterkorn auf der Flucht. Hintergrund ist der VW-Abgasskandal. Dem ehemaligen Konzernchef wird vorgeworfen, von Manipulationen früher gewusst zu haben, als bisher von ihm eingeräumt. Das Vorgehen der US-Behörden hat in Deutschland die Diskussion über Konsequenzen aus dem Skandal neu entfacht.
Als der Ex-VW-Chef im Untersuchungsausschuss zum Dieselskandal antwortete, war der Tenor, er habe nichts von Abgasmanipulationen gewusst. Schon damals hielten die Abgeordneten das für unglaubwürdig.
Wir konnten ihm einfach nicht nachweisen, dass er doch etwas wusste. Aber keiner von uns hat geglaubt, dass er dort die ganze Wahrheit gesagt hat. Insofern sind die jetzigen Entwicklungen nicht überraschend.
Auch hier könnte es noch zu einer Anklage kommen, meint Lühmann. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ermittelt schon seit längerem und immer noch. Sollte es systematischen Betrug bei VW gegeben haben, so auch CSU-Politiker Nüßlein, müsse das Folgen haben.
Ich gehe davon aus, dass Topmanager, die für hohes Gehalt gearbeitet haben, sich nicht auf die Position zurückziehen können. Wir haben davon nichts gewusst, sondern die müssen sich ihrer Verantwortung stellen.
Das Vorgehen gegen Winterkorn in den USA wird begrüßt. Insbesondere auch von jenen, denen Aufarbeitung und Konsequenzen des Dieselskandals ohnehin nicht weit genug gehen. Auch wenn die Justiz natürlich unabhängig sei.
Ich finde schon bemerkenswert, in Amerika macht man keinen Halt, auch für Konzernspitzen, während bei uns in Deutschland bis vor kurzem noch die unheilige Allianz galt zwischen Politik einerseits und Management andererseits.
Hier kreist die Diskussion immer noch darum, ob die Autokonzerne auch zu Hardware-Nachrüstungen verpflichtet werden. Nach langem Hin und Her will die Bundesregierung am Mittwoch ein neuartiges Musterklageverfahren beschließen. Für Verbraucher, etwa betroffene Dieselbesitzer, wäre das ohne Risiko.
In Deutschland werden immer häufiger Arbeitnehmer wegen Überlastung und Erschöpfung krankgeschrieben. Zwischen 2012 und 2016 habe sich die Zahl der Fehltage von rund 20 Millionen auf gut 30 Millionen im Jahr erhöht, heißt es in einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der linken Fraktion. Zunächst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Frauen sind demnach stärker betroffen als Männer.
Beschäftigte in Gesundheitsberufen sind selbst auffallend häufig krank. Doch das Gefühl, ausgebrannt und damit arbeitsunfähig zu sein, hat auch in anderen Branchen deutlich zugenommen. Arbeit, so die Linken, macht zunehmend krank.
Das hängt damit zusammen, dass Personal nicht rechtzeitig eingestellt wird oder in bestimmten Branchen, genau wie in der sozialen Arbeit, wie in der Pflege, sowieso mit Mangelbesetzung von vornherein gearbeitet und geplant wird.
Wegen Überlastung und Erschöpfung waren Arbeitnehmer im Jahr 2012 an insgesamt fast 20 Millionen Arbeitstagen krankgeschrieben. 2016 waren es mehr als 30 Millionen Tage. Die Linken fordern eine Anti-Stress-Verordnung, ein Gesetz, das Arbeitnehmer vor sogenannten Burnout-Erkrankungen schützt. Der falsche Weg, so die FDP.
Keine zusätzlichen Gesetze, sondern wir wollen, dass die Menschen nicht mehr arbeiten, sondern selbstbestimmter und flexibler. Und dafür muss das Arbeitszeitgesetz modernisiert werden.
Das will auch die Bundesregierung, mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, so steht's im Koalitionsvertrag. Doch dürfe das nicht etwa dauernde Erreichbarkeit bedeuten?
Der 8-Stunden-Tag gilt, das Arbeitsschutzgesetz gilt, nach wie vor auch das Arbeitszeitgesetz. Wenn Flexibilisierungen möglich sind, dann muss das in beidseitigem Interesse sein, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Arbeit macht mehr krank als früher, so die Ärztevereinigung Marburger Bund. Aber nicht nur im Beruf, auch nach Feierabend lebten heute viele ungesund.
Mein Gefühl ist, dass wir sowohl auf der Arbeit als auch in der Freizeit immer mehr Zeiten der Anspannung aneinanderreihen und nicht mehr daran denken, dass wir nicht pausenlos Höchstleistung bringen können.
Auf Anspannung, so die Mediziner, müsse Entspannung folgen können, bei der Arbeit und privat.
In der Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA hat Präsident Trump der Waffenlobby den Rücken gestärkt. Auf dem Jahrestreffen der NRA in Dallas sagte Trump, unter seiner Präsidentschaft werde das Recht auf Waffenbesitz nie in Gefahr sein. Nach dem Amoklauf in Parkland im Februar war es in den USA zu Massenprotesten gegen die Waffengesetze gekommen. Zunächst stellte Trump Verschärfungen in Aussicht, rückte aber später davon ab.
Dallas, Texas. Ein Ort, an dem Waffen einen festen Platz im amerikanischen Alltag haben. Von hier aus will die Waffenlobby NRA bei ihrem Jahrestreffen ein Zeichen der Stärke senden. An ihrer Seite US-Präsident Trump. 3 Monate nach dem Schulamoklauf von Parkland mit 17 Toten bestätigte er die Waffenanhänger in ihren Rechten. Euer verfassungsgemäßes Recht auf Waffenbesitz ist gefährdet, aber es wird nie in Gefahr sein, solange ich euer Präsident bin. Trump appellierte an die NRA-Mitglieder, bei den Kongresswahlen im Herbst für die Republikaner zu stimmen. Nur so sei garantiert, dass zum Beispiel Schnellfeuerwaffen weiter frei verkäuflich bleiben. Waffen, die besonders oft von Amokschützen verwendet werden. Die Waffengegner wollen sie am liebsten verbieten lassen und das Mindestalter beim Waffenkauf von 18 auf 21 Jahre hochsetzen. Auch die von vielen Schülern getragene Protestbewegung ruft zur Wahl auf. Wenn du alt genug bist, unbedingt wählen gehen, um die Leute loszuwerden, die die Gesetze nicht verschärfen wollen.
Mit seinem Auftritt bei der NRA hat Präsident Trump gezeigt, dass er nicht auf die Jungen, sondern auf eine andere Gruppe setzt, nämlich auf überwiegend weiße männliche Wähler. Die werden von der NRA verlässlich mobilisiert. Für Trumps Republikaner die sicherste Rechnung im Wahljahr.
Ein Sitz für Deutschland im UN-Sicherheitsrat ist in greifbare Nähe gerückt. Mitbewerber Israel hat seine Kandidatur zurückgezogen, offenbar wegen mangelnder Erfolgsaussichten. Damit verbleiben für die 2 frei werdenden nichtständigen Sitze, die für Westeuropa vorgesehen sind, nur noch Deutschland und Belgien als Bewerber. Die Wahl findet im Juni statt. Zuletzt war Deutschland 2011 und 2012 in dem höchsten UN-Gremium vertreten.
In Russland gab es heute landesweite Proteste gegen die erneute Amtseinführung von Präsident Putin. Aufgerufen dazu hatte der Oppositionspolitiker Nawalny. Er wurde gleich zu Beginn der Kundgebung in Moskau festgenommen. Landesweit gab es nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mehr als 1000 Festnahmen. Putin soll am Montag für eine weitere 6-jährige Amtszeit als Präsident vereidigt werden. In Frankreich haben zehntausende Menschen gegen Präsident Macrons Wirtschaftskurs demonstriert. Sie zogen durch das Zentrum von Paris. Aufgerufen hatte die linksgerichtete Partei Unbeugsames Frankreich. Der Protest richtet sich vor allem gegen geplante Reformen. Die Demonstranten werfen Macron vor, den Sozialstaat abzubauen und Unternehmen sowie Besserverdienende zu bevorzugen. Als Beispiele nennen sie die geplante Änderung von Arbeitnehmerrechten und höhere Steuern für Rentner.
Die Stadt Trier ehrt heute mit zahlreichen Veranstaltungen ihren wohl bekanntesten Sohn Karl Marx. Der politische Philosoph und Vorkämpfer der Arbeiterbewegung war vor genau 200 Jahren in der Stadt geboren worden. Als Höhepunkt wurde am Mittag eine überlebensgroße Statue enthüllt, die China Trier zum Jubiläum geschenkt hat. Die Annahme ist unter anderem von den Opferverbänden kommunistischer Gewaltherrschaft kritisiert worden.
Er ist der berühmteste und wahrscheinlich umstrittenste Sohn der Stadt Trier, Karl Marx. Diese 5,50 Meter hohe Bronzestatue, ein Geschenk aus China. Sie wird wohl noch mehr chinesische Touristen anlocken. Um die Statue gab und gibt es Streit. Heute mehrere Demonstrationen. Anhänger der in China verbotenen Falun Gong-Bewegung sowie der AfD protestierten gegen, nach ihrer Ansicht, zu viel Jubel um Marx. Gegenproteste von linker Seite. Laut Polizei verlief alles friedlich. Karl Marx wurde heute vor 200 Jahren in Trier geboren, lebte dort 17 Jahre. Er war Philosoph, Ökonom, Journalist und Gesellschaftskritiker. Sein bekanntestes Werk, Das Kapital. Die Erstausgabe von 1867 ist ab heute im Landesmuseum zu sehen. Marx' Theorien haben weltweit dramatische Gesellschaftsumwälzungen ausgelöst, mit Millionen Opfern.
Man kann Karl Marx nicht die Gräueltaten im 20. Jahrhundert anhaften. Und genauso wenig kann man ihn zum Heiligen sprechen.
Die Stadt Trier will sich kritisch mit dem Marx-Erbe auseinandersetzen, mit zahlreichen Ausstellungen. Für diese liegen schon jetzt mehr als 700 Gruppenbuchungen vor. Trier steht ganz im Zeichen von Karl Marx, ob auf der Ampel oder als Andenken. Die Heimatstadt des Kapitalismuskritikers setzt auch aufs Kapital.
In den beiden koreanischen Staaten gilt wieder eine einheitliche Uhrzeit. Nordkorea hat in der Nacht die Uhren des Landes um 30 Minuten vorstellen lassen, entsprechend der Standardzeit in Südkorea. Staatsmedien sprachen vom ersten praktischen Schritt, um die Wiederannäherung zu beschleunigen. Nord- und Südkorea waren jahrzehntelang verfeindet. Beim Gipfeltreffen vor gut einer Woche hatten sich die Staatschefs für eine Friedenslösung stark gemacht.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine neue Mars-Mission begonnen. Eine Atlas-Rakete startete vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg. An Bord das Landemodul InSight. Die Landung auf dem roten Planeten ist für Ende November geplant. InSight soll 5 Meter tief in die Mars-Oberfläche bohren und das Innere des erdähnlichen Planeten erforschen. An der Mission ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt.
Eine Woche vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 seinen Klassenerhalt gesichert. Das Team von Trainer Sandro Schwarz siegte in Dortmund mit 2:1.
Der Mainzer Jubel war riesengroß. Klassenerhalt und im 12. Versuch der erste Sieg in Dortmund. Es war ein verdienter Erfolg, denn die Rheinhessen waren die entschlossenere Mannschaft. Schon in der 4. Minute ging Mainz durch den 20-jährigen Bote Baku in Führung. Sein 2. Tor im erst 2. Bundesliga-Einsatz. In der 13. Minute erzielten die Gäste das 0:2. Nach einer Flanke von de Blasis war Muto mit dem Kopf erfolgreich. Dortmund kam nur 2 Minuten später zum Anschlusstreffer. Der 18-jährige Sancho war Wegbereiter für den Treffer von Maximilian Philipp. In der Folge jedoch enttäuschten die schwarz-gelben Borussen. Dortmund hätte heute die Teilnahme an der Champions League buchen können, kam jedoch kaum noch zu nennenswerten Chancen. So wurde nur ein BVB-Spieler, der heute auf der Ersatzbank saß, nach der Partie gefeiert. Roman Weidenfeller beendet seine Karriere. Er war je 2-mal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger und erlebte nach 16 Jahren bei der Borussia heute sein letztes Heimspiel.
Frust und Trauer beim HSV. Für die Hamburger rückt der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga nach der Niederlage in Frankfurt immer näher. In der 31. Minute ist es Marius Wolf, der den Europa-League-Anwärter aus Frankfurt nach einer schönen Kombination in Führung bringt. Und damit die Sorgenfalten von HSV-Trainer Christian Titz immer größer werden lässt. Mitte der 2. Halbzeit wird der Hamburger Santos nicht wirklich angegriffen. Radetzky kann den Schuss gerade noch an den Pfosten lenken. Beim anschließenden Kopfballtreffer steht Holtby dann im Abseits. In der Schlussphase der Partie nutzt Omar Mascarell einen Konter der Eintracht zum 2:0 und lässt die Frankfurter Fans von Europa träumen. Kurz vor dem Schlusspfiff ist es dann der eingewechselte Alexander Meyer, der in seinem ersten Saisoneinsatz für den 3:0 Endstand sorgt. Niko Kovac gewinnt damit sein letztes Heimspiel als Trainer von Eintracht Frankfurt. Für den HSV bleibt vor dem letzten Spieltag nur ein kleiner Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt.
Die restlichen Ergebnisse: Leipzig-Wolfsburg 4:1, Köln-München 1:3, Bremen-Leverkusen 0:0, Mönchengladbach-Freiburg 3:1, Augsburg-Schalke 1:2, Hannover-Berlin 3:1, Stuttgart-Hoffenheim 2:0. Die Tabelle. Hinter Meister München sichert sich Schalke Platz 2 und spielt damit in der Champions League. Auf den weiteren Plätzen Dortmund und Hoffenheim, Leverkusen und Leipzig belegen aktuell die Europa-League-Ränge. Die zweite Hälfte wird angeführt von Berlin, dann Augsburg, Bremen und Hannover. Mainz auf Platz 14 gesichert. Freiburg muss noch bangen. Auf dem Relegationsplatz Wolfsburg. Der HSV kann die Chance auf den Klassenerhalt wohl nur noch wahren, wenn er am letzten Spieltag gewinnt und Wolfsburg verliert. Köln steht als Absteiger fest. Und hier die Lottozahlen. 1, 5, 17, 31, 34, 49. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 6. Mai.
Ein Hoch über der Ostsee bestimmt bis Dienstag mit trockener und warmer Luft unser Wetter. Heute Nacht kann es anfangs ganz im Süden noch einzelne Schauer geben, sonst ist es sternenklar. Morgen wird es wieder verbreitet sonnig. An den Alpen gibt es einige Quellwolken, dort am Nachmittag und Abend mitunter vereinzelte Schauer oder Gewitter. Heute Nacht Tiefstwerte von 13 Grad im Südwesten bis 2 Grad im Erzgebirge. Morgen auf Rügen 15, am Rhein bis zu 28 Grad. Auch am Montag viel Sonne, ganz im Süden ein paar Wolken, am Alpenrand und im Südschwarzwald vereinzelt Schauer oder Gewitter, ähnlich am Dienstag. Am Mittwoch im Nordosten noch sonnig, sonst auch mal Quellwolken und vor allem im Süden örtlich Schauer oder Gewitter.
Um 23.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Fortsetzung von Dieselgate bei VW. Ex-Chef Winterkorn immer mehr unter Druck. Und von Gewinnern und Verlierern ein neuer Blick auf den einstigen Kultfilm Eis am Stiel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.